Teil 3 von Verirrt in den Zeiten von Oswald Lewett, gelesen für legamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden. 9. Kapitel. Ich setzte hohe Belohnungen aus für jeden, der mir Kunde von ihm brächte, lebend oder tot. Und die 30 Goldmünzen, die ich auf seinem Schreibtisch gefunden hatte, es waren an 3000 Mark in Gold. Die wanderten bis auf den letzten Pfennig in die Hände von Detektiven, von Agenten und von Schwindlern aller Art, die mir erzählten, sie hätten Erasmus da oder dort gesehen, gesprochen, die mir Geld für weitere Nachforschungen abnahmen, bis der Betrug sich selbst entlarvte. Ja, ich schäme mich nicht, es zu gestehen, dass ich auch Kartenlegerinnen, Wahrsager und Astrologen um Rat fragte. Was versucht man nicht alles in seiner Verzweiflung? Was mir die Kartenlegerinnen und Wahrsager weismachen wollten, ist nicht wert, erzählt zu werden, obwohl die meisten darin übereinstimmten, dass Erasmus noch lebe. Merkwürdig ist der Bescheid, den mir die Astrologen gaben. Ich hatte mich zur gleichen Zeit an zwei gewendet, um so die Glaubhaftigkeit ihrer Auskunft wenigstens einigermaßen überprüfen zu können. Beide hatten einen sehr guten Ruf als ehrenhafte Menschen und galten als wahre Leuchten ihrer vorgeblichen Wissenschaft. Nachdem ich ihnen auf ihr Verlangen Geburtsort und Datum meines Sohnes, sogar Stunde und Minute der Geburt, ferner das Datum seines Verschwindens, auch dies bis auf die Stunde genau mitgeteilt hatte, gaben sie mir folgende Auskunft. Ein solches Horoskop hätten sie kaum je gesehen. Es deute auf einen geheimnisvollen Menschen mit ungeheuren Geistesgaben, der aber zufolge dieser einzigartigen Begabung tragischem Geschick verfällt. Am Tage seines Verschwindens stand der Uranus im Sternbild der Waage, im 8. Hause. Sie nennen es die Stätte der Geheimnisse. Mit Jupiter in Konjunktion. Neptunus, das Prinzip des Schleierhaften, des Verborgenen, steht im 4. Haus, dem Ort der Tiefe. Und in diesem Hause sind Jupiter und Saturn in Konjunktion. Auch stehen sie im Trigon zur Sonne und zum Monde. Eine solche Konstellation, die doppelte Konjunktion Uranus-Jupiter-Saturn, zählt zu den ungeheuerlichsten Seltenheiten. Sie tritt kaum alle 300 Jahre ein und sie bedeutet Außerordentliches und Unaufgeklärtes. Die Astrologen taten noch ein Übriges. Sie beriefen sich auf seltsame, unerklärliche Ereignisse, die am selben Tage, womöglich zur Stunde, da mein Sohn verschwand, statt hatten. Der eine erzählte, die beiden Vulkane Peshan und Hotchoi in der Gebirgskette des Tian Shan, sie sollen ein ganz abnormes Phänomen darstellen, denn sie sind die einzigen noch tätigen Vulkane im tiefen Binnenland und sind gleich weit vom nördlichen Eismeer und vom Indischen Ozean entfernt. Diese beiden Vulkane brachen nach fast 300 Jahren Ruhe furchtbar aus und überfluteten den Umkreis auf viele Meilen weit mit ihren Lavaströmen. Der andere Astrolog berichtet, den Bewohnern des mexikanischen Hochlands ist die Erscheinung des Donners von Guanajuato in dunkler und erschreckender Erinnerung. Sie nennen es Bramidos y Truenos Subterraneos, Gebrüll und unterirdisches Gedonner. Es ist, als ob im Innern der Erde mächtige Massen von Gewitterwolken dahinzögen, die sich bald mit fernhin rollendem Getöse, bald mit einzelnen furchtbaren Donnerschlägen entladen. Im Jahre 1784 hatte sich die Erscheinung zum letzten Mal gezeigt, Humboldt hat sie beschrieben, und am Tage, da Erasmus verschwand, brach sie aufs Neue los, so ungeheuer, so entsetzensvoll, dass die blühende Bergstadt Guanajuato in wenigen Stunden verödet dalag. Beide Astrologen übereinstimmend gaben an, am 25. April 1906, dem Tage, da Erasmus verschwand, gegen 3 Uhr nachmittags wurde in verschiedenen Teilen Dalekarliens am Rande des Horizontes eine mächtige Feuerkugel gesehen, welche in steilem Bogen und mit zunehmendem Glanze den Himmel hinabschwebte, bis sie nach einer Dauer von etwa 10 Minuten unter ungeheurem Getöse in Flammen und Rauch aufging. Merkwürdigerweise wurde diese furchtbare Erscheinung sonst nirgend auf der ganzen Erde, auch von keiner Sternwarte, beobachtet, obwohl sie zufolge ihrer Größe auf der ganzen nördlichen Hemisphäre hätte wahrgenommen werden müssen, so dass man sie mit einer Massensuggestion der sonst so nüchternen Bevölkerung Dalekaliens erklärte. Die Astrologen schlossen, und auch darin herrschte Übereinstimmung, sie glaubten nicht, dass Erasmus am Tage seines Verschwindens gestorben sei. Irgendwie sei er verschollen, entrückt, auf eine unfassbare, ungeheuerliche, tief geheimnisvolle Art. Dies der Bescheid der Astrologen, von denen der eine in Stuttgart und der andere in Königsberg wohnte. Merkwürdig, dass er in allen wesentlichen Punkten bisweilen beinahe wörtlich übereinstimmte. Nun wissen Sie, welcher Kummer mir das Herz verzehrt, das furchtbare Rätsel, vor dem ich stehe, und ich kann nicht sterben, ehe ich dieses Rätsels Lösung erfahre. Ich bin bald 70 Jahre alt und habe auf Erden nichts mehr zu vollbringen. Ich werde keine Lücke hinterlassen, denn ich stehe allein. Das Leben bietet mir nicht Freude oder Hoffnung, denn meine einzige Freude und Hoffnung war mein Kind. Und dennoch will ich nicht sterben. Ich will nicht sterben, ehe ich nicht von meinem Kinde Nachricht habe. Und ich weiß, er wird mir Nachricht geben. Mit allen Kräften meines müden Herzens glaube ich daran, dass er mir Kunde geben wird. Vielleicht aus einem fernen Weltteil, vielleicht von einem fremden Stern. Ja, wenn es Gott nicht anders will, aus einem anderen Jahrhundert. Ich warte darauf. Dann will ich gerne sterben. Und eine Ahnung sagt mir, dass Sie es sind, den Gott dazu erkoren hat, mir diese Kunde zu vermitteln. Schon darum allein bin ich Ihnen so von Herzen gut. 10. Kapitel. Ich konnte nur mit einem stummen Händedruck erwidern und ging. Quälendes Grübeln bemächtigte sich meiner. Es war nicht nur der Kummer meiner mütterlichen Freundin, der mich tief ergriff, nicht das düstere Rätsel, das mich dumpf bedrückte. Dunkle Zusammenhänge waren's, die mich fesselten und schreckten. Wie war doch die Konstellation am Tage des Verschwindens Erasmus Büttgemeisters? Neptun im 4. Hause, Uranus, Jupiter, Saturn in Konjunktion und dem Trigon zu Mond und Sonne. Die gleiche Konstellation berichtet der Mönch von Odisleben vom 9. Juli 1632, dem Tage, da der Fremde sich in Arnsbach plötzlich zeigte. Freilich schweigt er von Neptun und von Uranus, aus guten Gründen, denn die waren damals noch nicht bekannt. Und hatten die Astrologen nicht der alten Frau erklärt, ein solches Zusammentreffen der Gestirne finde nur alle 3 Jahrhunderte statt und es bedeute Außerordentliches, Unaufgeklärtes? Erasmus Büttgemeister war im April 1906 verschwunden. Im Jahre 1906, so melden alle Quellen, wurde der Fremde von Arnsbach rückversetzt ins 17. Jahrhundert. Was war es doch für eine Erfindung, an die Erasmus Jahre seines Lebens verwendete? Das Größte, was je Menschengeist ersann? Was war das für eine Maschine, die plötzlich unsichtbar werden konnte? War der Mann, den ein Wahnbühler als Genie bezeichnete, ebenbürtig Galilei, Newton, aus dessen Zügen Lehnsbach ungeheuren Verstand und unbeugsamen Willen sprechen ließ, war dieser Mann ein Narr, ein Schwärmer? Ich trat vors Bildnis hin, den Leuchter in der Hand, und ließ die Lichter und die Schatten der Kerzenflamme darauf spielen, gleichsam um diese streng beherrschte Ruhe zur Bewegung zu beleben, als könnte dieser herb verschlossene Mund sich öffnen und das Geheimnis jener trotzig kühnen Stirn verraten. Was hatte sich in diesem Raume hier, wo ich selbst seit vielen Wochen lebte, zugetragen? Ein heimliches Verbrechen oder die Tragödie eines Genies, das Ungeheures unternahm und Ungeheures erlitt? Immer wieder, auch in den nächsten Tagen, kreisten meine Gedanken um diesen Gegenstand. Wurde ich doch durch meine tägliche Umgebung stets aufs Neue daran erinnert. Schließlich wurde dieses fortwährende Grübeln so quälend, dass ich so viel als möglich außer Hause arbeitete und trotz der schlechten Jahreszeit weite Spaziergänge machte, nur um das Haus zu meiden. 11. Kapitel. Bei einem dieser Spaziergänge, Mitte Dezember war's, wurde ich mitten auf freiem Felde von einem heftigen Schneesturm überrascht. Mit schwerer Mühe rettete ich mich in ein einsames Gehöft. Ich fand freundliche Aufnahme, und als es Essenszeit war, nötigte man mich, an dem Abendmahl teilzunehmen. Geldvergütung, die ich anbot, wurde entschieden abgelehnt. dagegen ein paar Zigarren, die ich bei mir hatte, mit freudigem Danke angenommen. Nun war das freundschaftliche Einvernehmen erst recht hergestellt, und wenngleich es mit der gegenseitigen Verständigung nicht ganz glatt ging, so war doch bald ein gemütliches Gespräch im Gange. Das Gefühl der Geborgenheit hier in der warmen Stube, indes draußen der Schneesturm heulte, die urwüchsige Ausdrucksweise meiner Partner und ihre freundlich klugen Bemerkungen, dies alles versetzte mich in behaglichste Stimmung. Meine Wirte fanden es selbstverständlich, dass ich hier übernachte, und bereiteten mir in der guten Stube eine prächtige Liegestatt. Es ist eine alte, vielleicht üble Gewohnheit von mir, allabends im Bette zu lesen. Ja, ich kann nicht einschlafen, ohne zuvor etwas gelesen zu haben. Da ich keine Lektüre bei mir hatte, suchte ich in der Stube, ob ich nicht etwas zu lesen fände. Die Auswahl war recht gering. Ein zerlesenes Gesangbuch, ein paar Jahrgänge des Volkskalenders und ein altes, schön eingebundenes Gebetbuch. Ich griff nach dem Gebetbuch. Es war gedruckt im Jahre 1604. Als ich es durchblätterte, fiel mir auf, dass einzelne Seiten am Rande mit Zeichnungen geschmückt waren. Es waren köstliche Federzeichnungen, bald heilige, bald Tiergestalten, hier dämonisch abenteuerliche Fratzen, dort wieder liebliches Blumengewinde, das in sorglos verschwenderischer Fülle und doch meisterlich beherrscht dem ehrwürdigen Texte zu entsprießen schien und ihn liebkosend spielerisch umrankte. Unter jeder Zeichnung war mit säuberlichen Ziffern ein Datum eingetragen, offenbar das Datum ihrer Fertigstellung. Sie waren alle in den Jahren 1631 und 1632 angefertigt worden. Ich erinnerte mich, in der Königlichen Bibliothek zu München das berühmte Gebetbuch des Kaisers Maximilian gesehen zu haben, welches Albrecht Dürer im Jahre 1515 mit Handzeichnungen geschmückt hatte. Dies hier war eine ebenbürtige Nachbildung des Dürerschen Werks, um ein Jahrhundert später von einem unbekannten Meister kunstreich und liebevoll verfertigt. Auf der letzten Seite, gleichsam als Ex Libris, da befand sich eine meisterliche Kopie des Holzschnittes mit den drei apokalyptischen Reitern. Man kennt das weltberühmte Bild. Auf hagern Rossen durch die Lüfte reitend, treiben die drei gespensterhaften Reiter alles Volk vernichtend vor sich her. Unübertrefflich scheint mir auf diesem Bilde das Problem gelöst, auf eng begrenztem Raume eine unbegrenzte Menge darzustellen. Man erinnert sich vielleicht der einzelnen Figuren hart am unteren rechten Rand des Bildes. Es ist einer aus der vergeblich fliehenden Menge. Während die anderen auf dem Boden liegen, steht er aufrecht mit rückwärts gewendetem Gesichte. Als ich nun das Bild betrachtete, da musste ich mir buchstäblich die Augen reiben, denn ich glaubte, das Opfer einer Sinnestäuschung zu sein. Dieser Mann, den Dürer selbstverständlich in der Tracht seiner eigenen Zeit dargestellt hatte, dieser Mann trug hier auf diesem Bilde ein Augenglas und war bekleidet mit Sakko, mit langen Hosen, Stehumblickkragen und Krawatte. Unter dem Bilde stand als Datum 20. Juli 1632. Mein nächster Gedanke war, dass sich irgendjemand in weit späterer Zeit, aber ein Künstler muss es gewesen sein, einen grotesken Scherz geleistet hatte und die Figur, wie nun ersichtlich, mit der Tracht des 20. Jahrhunderts zeichnerisch bekleidete. Ich betrachtete die Zeichnung durch die Lupe, die ich stets zur leichteren Entzifferung der Handschriften bei mir trug. Es war kein Zweifel möglich. Von einer Überzeichnung keine Spur. Jene Figur war unbedingt zur selben Zeit gezeichnet worden wie alle anderen auf dem Bildwerk. Diese Entdeckung erregte mich so tief, dass ich die ganze Nacht schlaflos zur Decke starrte und erst, als draußen schon der Morgen graute, in einen kurzen, wirren Schlummer fiel. Ehe ich Abschied nahm, gelang es mir, das merkwürdige Gebetbuch zu erstehen. Ich hätte gerne auch das Zehnfache des Preises bezahlt, den mein Wirt von mir begehrte. Als ich am Abend Frau Büttgemeister meinen gewohnten Besuch abstattete, sie war über mein Ausbleiben nicht wenig besorgt gewesen, da fragte ich sie unauffällig und ganz nebenbei, ob Erasmus ein Augenglas getragen hätte, was sie bejahte. 12. Kapitel. Unterdessen war die Arbeit, die mir aufgetragen worden, beträchtlich vorgeschritten, ja, sie näherte sich ihrem Ende. Das städtische Archiv, die Stadtbibliothek, war abgetan. Auch alles, was mir die Gefälligkeit einzelner Privatpersonen zur Verfügung stellte oder was ich sonst in den Gemeinden der Umgebung aufgestöbert hatte. Blieb hauptsächlich das Gerichtsarchiv. Schon 2 volle Monate arbeitete ich daran, all die alten Aktenstücke zu lesen, zu sichten und zu katalogisieren. Nun aber glaubte ich, am Ende angelangt zu sein. Ich hatte ein schönes Stück Arbeit geleistet und durfte es mir wohl vergönnen, die nahen Weihnachtstage in meiner Heimatstadt im Kreise meiner Lieben zu verbringen. Die Heimkehr, die veränderte Umgebung würden meine allzu ernste, grüblerische Stimmung bald verscheuchen. Da fiel mir durch irgendeinen Zufall ein Bauplan des Gerichtsgebäudes in die Hände. Aus dem ersann ich, dass ich einen ganzen Trakt des Hauses noch gar nie betreten hatte. Nun waren zwar die alten Faszikel, die allein interessierten mich, samt und sonders im Archiv verwahrt, und dieses stand mir offen. Doch eine müßige Neugierde, mir selbst unerklärlich, trieb mich, den unbekannten Trakt zu besichtigen. Ich fand den Eingang nicht, und als ich danach fragte, hörte ich zu meinem Erstaunen, dass man von jenem Teile des Gebäudes gar nichts wusste, dass er seit Menschengedenken von niemandem betreten worden sei. Ich erkundigte mich weiter und geriet schließlich an einen vormaligen Kerkermeister, einen Greis von 80 Jahren. Auch er hatte jenen Trakt nie gesehen, aber sein Vorgänger im Amte hatte ihm erzählt, dort sei vor Alters die Folterkammer und der Kerker der zum Tode verurteilten Verbrecher untergebracht gewesen. Als nun die Tortur abgeschafft wurde, als ein menschenfreundlicherer Geist die Strafrechtspflege erfüllte, da sei der Kerker verlegt, die Folterkammer aufgelassen und der ganze nun überflüssig gewordene Teil vermauert worden. Das mochte etwa um die Wende des 18. Jahrhunderts geschehen sein. Nun wurde meine Neugierde erst recht unbezwinglich und ich durfte sie damit entschuldigen, dass in den verlassenen Gemächern vielleicht wertvolle Urkunden zu finden wären. Ich erwirkte, nicht ohne Schwierigkeit, die Erlaubnis, den vermauerten Eingang aufbrechen zu lassen und die abgeschiedenen Gelasse zu besichtigen. Es fügte sich, dass die Durchbruchsarbeiten erst am 24. Dezember, dem Weihnachtstage, vorgenommen werden konnten. Die Arbeitsleute waren für 7 Uhr früh bestellt. Die Durchbrechung konnte höchstens 1 Stunde kosten und weitere 3 Stunden reichten sicherlich aus, um die neu erschlossenen Räume zu durchsuchen. Ich richtete mich also darauf ein, um mit dem Zuge, der um 12 Uhr abging, heimzureisen. Der Eingang befand sich im 2., dem obersten Stockwerk. Es kostete schwere Mühe, ihn zu durchbrechen. Die Steinmetze unserer Urahnen hatten ganze Arbeit gemacht. Das Mauerwerk war an die 2 Meter dick und der Mörtel hart wie Eisenbeton. Es schien, als wollte man für ewige Zeiten jedem Neugierigen verwehren, die finstere Stätte fluchbeladener Grausamkeiten zu betreten. Endlich war der Durchbruch gelungen. Kalte, modrige Luft schlug uns entgegen. Nur zögernd folgten mir die Arbeitsleute. Ich nahm sie mit, weil es drinnen vielleicht noch weitere Hindernisse zu beseitigen gab, etwa Schutt fortzuräumen, Mauern zu durchbrechen, versperrte Türen zu erschließen. Von dem Eingang führte ein dunkler Korridor in ein kreisrundes Gemach, dessen Türe übrigens unversperrt war. Es war völlig kahl, bis auf einen mächtigen Schrank, der die eine Wand flankierte. Dieser Schrank, die Vertäfelung an den Wänden und ein Podium von der Mitte des Gemaches bis an die Wände deuteten darauf hin, dass wir uns in einer Art Ratsstube befanden. Der Schrank war so groß, dass er nicht durch die Türe geschafft werden konnte. Offenbar hatte man sich nicht die Mühe genommen, ihn zerlegt fortzubringen, und darum stand er noch heute hier. Übrigens ein prächtiges Museumsstück mit seinem reichen Schnitzwerk und der eingelegten Arbeit. Der Schrank war versperrt und das mächtige Schloss bot verzweifelten Widerstand, ehe es dem Sperrhaken nachgab. Die Laden im Innern waren unversperrt, aber leer. Hinter einer 2. Türe, gegenüber jener, durch die wir eingetreten waren, führte eine schmale Wendeltreppe in das obere Stockwerk, auch hier ein kreisrundes Gemach. An der Wand eine Esse, Balkenwerk mit Ringen für Seile. Das war die Folterkammer. Auch sie war völlig leer, nur in einer Wandnische ragte ein mächtiges Kruzifixus, blutbeströmt, in den grob zubehauenen Zügen den Ausdruck verzweifelter Qual. Wie im unteren Stockwerk führte hier eine zweite Treppe zu einer Wendeltreppe, die aber nach oben zu durch eine schwere Falltüre abgesperrt war. Oberhalb der Falltür war eine Art Vorraum, aus dessen vergitterten Fenstern man übrigens einen hübschen Rundblick auf die ganze Stadt hatte. Dieser Vorraum war begrenzt durch eine massive, eisenbeschlagene Holzwand, in die eine Tür mit Guckfenster eingelassen war. Die Tür war wieder einmal versperrt und es kostete harte Mühe, ehe sie mit einem widerlichen, traurig-boshaften Gekreische aufsprang. Erschreckte Fledermäuse umflatterten uns und aus einem Krähenneste tönte missgelauntes Krächzen. Es war eiskalt in diesem kleinen, halbkreisförmigen Raume und auf dem Fußboden lag eine dünne Schicht Schnee. Durch eine Luke hoch oben nahe der Decke fiel das spärliche Licht des grauen Tages. Einst mochte sie verglast gewesen sein, jetzt ließen ihre leeren Fensterrahmen Schnee und Kälte ungehindert durch und gaben dem Getier hier Zutritt. Die Ringe, welche in die Wand und in den Boden eingelassen waren, um die Sträflinge anzuketten, verrieten noch heute die Bestimmung dieses Raumes, eine Kerkerzelle. Die Arbeit hatte viel längere Zeit in Anspruch genommen, als ich erwartet hatte. Es war nach 1 Uhr. Mein Zug war um 12 Uhr abgegangen und der nächste ging erst gegen Mitternacht. Nun musste ich meine Heimreise wohl aufgeben, denn zum Weihnachtsfeste kam ich ohne dies nicht mehr zurecht und die Christnacht auf der Bahn zu verbringen wäre sinnlos gewesen. Ich konnte meinen Ärger kaum verbeißen, jetzt war ich wieder einmal das Opfer einer meiner Schrullen. Diese Entdeckungen, die ich machte, verlohnten doch wahrlich der Mühe nicht. Um ein paar Fledermäuse aufzuscheuchen, hatte ich meinen Weihnachtsurlaub preisgegeben, wenn ich doch wenigstens eine einzige Urkunde gefunden hätte. »Hol der Kuckuck den vertrackten Trakt«, brummte ich ärgerlich vor mich hin, und der üble Gleichklang, den ich da zufällig fand, entlockte mir ein säuerliches Lächeln. Niemand war froher als Frau Büttgemeister. Wie hatte ihr vor dem einsamen Weihnachtsabend gebangt? Nun konnte sie es mir gestehen. Doch hätte sie es nie gewagt, mir zuzumuten, dass ich um ihretwillen auf die Heimreise verzichte. Mit stiller Freude traf sie die Zurüstungen zu dem Feste und ihre Freude ließ mich meinen Ärger bald vergessen. Ende von Teil 3. Gelesen von crowwings.com